Herzlich willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüße ich Markéta Maurová. Sie hören zunächst die Nachrichten. Das tschechische Feldlazarett zieht sich aus dem südirakischen Basra zurück, weil es an Leuten mangelt, die das jetzige Personal ersetzen könnten. Außenminister Cyril Svoboda sagte dies heute gegenüber dem tschechischen Rundfunk. Die Schließung des Krankenhauses rief einen Konflikt auf der tschechischen diplomatischen Szene hervor, zumal die tschechische Botschafterin im Irak diese Entscheidung in der Presse kritisiert hatte. Außenminister Svoboda reagierte darauf mit dem Hinweis, die Regierung habe darüber entschieden und die Diplomatin müsse dies respektieren. Die Tschechische Republik werde in einer anderen Form Nutzen bringen, betonte Svoboda heute im Rundfunk. Anstatt des Lazaretts werden 80 Militärpolizisten in den Irak entsandt. Die tschechische Fremdenpolizei hat heute ein Resümee der Aktion zur Bekämpfung illegaler Migration veröffentlicht, die am Dienstag und am Mittwoch republikweit durchgeführt worden war. Die Beamten hatten sich bei der Razzia vor allem auf Unterkünfte ausländischer Arbeiter konzentriert, die hierzulande angeheuert wurden. Insgesamt seien laut dem Bericht 14.200 Menschen kontrolliert worden. Dabei habe man mehr als 1.000 Gesetzesübertretungen festgestellt, 190 Personen seien des Landes verwiesen worden. Die Prager Polizei verhaftete auch einen Mann, der seit längerem auf den Fahndungslisten der Interpol steht. Der Prorektor der Prager Polizeiakademie, Jan Musil, wurde heute von Präsident Václav Klaus auf der Prager Burg zum neuen Verfassungsrichter ernannt. Er sei froh, so Klaus bei der feierlichen Zeremonie, dass mit Musil ein geeigneter Kandidat gefunden wurde, der auch vom Senat, dem parlamentarischen Oberhaus, eindrucksvoll bestätigt worden sei. Die Ernennung von Verfassungsrichtern hat sich bereits in mehreren Fällen hinausgezögert, da der Senat bereits mehrere personelle Vorschläge des Präsidenten abgelehnt hatte. Sollte die Freiheitsunion Demokratische Union die derzeitige sozialliberale Koalitionsregierung verlassen, dann würden die Christdemokraten für ein Minderheitskabinett zusammen mit den Sozialdemokraten nicht zur Verfügung stehen. Der stellvertretende Fraktionschef der Christdemokraten, Verkehrsminister Milan Szymonowski, sagte dies heute gegenüber dem Radiosender BBC. Der tschechische Minister für Arbeit und Soziales, Zdeněk Škromach, wird heute Nachmittag mit Repräsentanten der Gewerkschaften über den Gesetzesentwurf zur Krankenversicherung verhandeln. Die jetzige Fassung des Gesetzes wurde bei Gesprächen vor einer Woche seitens der Gewerkschaften und auch von Seiten der Unternehmer aufgrund zahlreicher Vorbehalte abgelehnt. Das oberste Verwaltungsgericht hat heute wahrscheinlich endgültig die Ansprüche der Adelsfamilie Salm auf eine Rückgabe von 7000 Hektar Boden in der mährischen Region Umblansko abgewiesen. Das Gericht bestätigte die Entscheidung des Innenministeriums, dass Hugo Salm nach dem Zweiten Weltkrieg kein tschechoslowakischer Bürger war und der Besitz ihm aufgrund der Beneš-Dekrete rechtmäßig enteignet wurde. Im Prager Musikclub Delta beginnt heute das internationale Musikfestival Alternativa 2003. Die Veranstaltungsreihe wird von der Vereinigung Uniches organisiert und findet in der tschechischen Metropole bereits zum 11. Mal statt. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Heute ist es in Tschechien überwiegend bedeckt, stellenweise kann es auch aufklaren, örtlich sind Niederschläge zu erwarten. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 13 Grad, im Nordosten sogar bis zu 15 Grad. Soweit die Meldungen. Bei uns geht es nun weiter mit dem Tagesecho und Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum Tagesecho von Radio Prag, in dem wir uns heute ziemlich ausführlich mit der in diesen Tagen im tschechischen Abgeordnetenhaus geführten Haushaltsdebatte und der mit ihr unmittelbar im Zusammenhang stehenden Finanzreform befassen wollen. Sollte uns hierbei noch ein wenig Zeit verbleiben, wollen wir das Tagesecho musikalisch ausklingen lassen. Für diese Programmfolge und die anschließende Sendereihe Begegnungen wünsche ich Ihnen einen guten Empfang. Das Wort Finanzreform gehört wohl zu den wichtigsten politischen Vokabeln des ablaufenden Jahres. In insgesamt 11 Gesetzen verpackt wurde im Herbst die erste Reformphase vom Parlament verabschiedet. Präsident Klaus aber hat am Mittwoch eines davon mit einem Veto blockiert. Über Ursachen und Folgen dieses Schritts hören Sie mehr von Gerald Schubert.
Sie war eines der beherrschenden Themen des Sommers und sorgte bisher auch für einen heißen Herbst. Die von der Regierung geplante Finanzreform soll dem öffentlichen Haushalt langfristig 270 Milliarden Kronen, das sind fast 8,5 Milliarden Euro, bringen. Nachdem die erste Reformphase vom Parlament bereits bewilligt wurde, hoffte die Regierung, sich nunmehr auf die zweite Phase konzentrieren zu können, in der es vor allem um die Bekämpfung der Schattenwirtschaft gehen soll. Jedoch, Präsident Václav Klaus machte dem sozialliberalen Kabinett vom Premier Wladimir Spidla vorerst einmal einen Strich durch die Rechnung. Er verweigerte am Mittwoch seine Unterschrift unter eines der Reformgesetze, das eine Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für selbstständig Erwerbstätige ab dem Jahr 2006 vorsieht. Das Argument des Präsidenten, das Gesetz würde nur die Position von Gewerbetreibenden verschlechtern und nichts Wesentliches zur Lösung der Probleme im Gesundheitswesen beitragen. Die Regierung aber hatte das Gesetz von vornherein nicht als Allheilmittel für das Gesundheitssystem betrachtet. Premier Spidler zufolge sei es vielmehr um die Beseitigung von Ungerechtigkeiten gegangen. So nämlich würden manche Selbstständige überhaupt keine Beiträge abführen und trotzdem in vollem Umfang vom Gesundheitssystem profitieren. Das Abgeordnetenhaus kann nun das Veto des Präsidenten überstimmen, allerdings nur mit absoluter Mandatsmehrheit. Die Regierungsparteien werden dazu also sämtliche 101 Stimmen benötigen, über die sie im 200 Sitze zählenden Abgeordnetenhaus verfügen. Trotzdem ist man optimistisch, dass dies gelingen wird. Und sollte sich jene Hoffnung nicht erfüllen, dann würde das für den Erfolg der Reform ebenfalls keine Katastrophe bedeuten, meint Finanzminister Bohuslav Sobotka.
Wenn es zu irgendeiner Abstimmungspanne kommen sollte, dann werden wir den Vorschlag natürlich nochmals einbringen. Und das Gesetz würde dann eben ein Jahr später in Kraft treten. Man wird es also nicht aufhalten können, höchstens verzögern. Ich vertraue aber darauf, dass es zu keiner Verzögerung der Reform kommen wird.
In der tschechischen Wirtschaftskammer ist man mit der Entscheidung von Klaus ebenfalls nicht ganz glücklich. Erschwerte Bedingungen für Unternehmer lehnt man natürlich ab. Ein Weiterführen der begonnenen Reform ist aber grundsätzlich ebenfalls im Interesse der Wirtschaftstreibenden.
Die Reform der öffentlichen Finanzen wird ja in einer zweiten Etappe fortgesetzt. Und das heißt, dass diese zweite Etappe ausdrücklich unternehmerfreundlich orientiert sein soll. Nun geht es aber darum, wann sie kommt und wie die konkreten Schritte aussehen sollen. Denn ich muss darauf hinweisen, dass die kleinen Unternehmer nicht mehr allzu lange warten können, dass ein hoher Prozentsatz von ihnen wirklich bedroht ist.
Fazit: Eine Bremse bei einzelnen Reformgesetzen gefährdet das Reformganze, und das gefällt weder der Regierung noch den Wirtschaftstreibenden.
Es ist jedes Jahr das gleiche Bild. Kurz vor Weihnachten geht es um das liebe Geld. Für die meisten tschechischen Bürger bei der Frage, wie viele Hunderte bzw. Tausende Kronen kann ich für Geschenke ausgeben? Im Prager Abgeordnetenhaus allerdings geht es um ganz andere Größenordnungen, nämlich um Milliardenbeträge, wenn um diese Zeit stets der fällige Entwurf zum Staatshaushalt für das kommende Jahr auf dem Prüfstand steht. Nicht anders war es auch am Mittwoch, als der Haushaltsentwurf für das Jahr 2004 in zweiter Lesung zur Debatte stand. Infolge der Mitte Oktober durchgeführten ersten Lesung standen dessen Eckdaten jedoch bereits fest. Aufgrund der damaligen Abstimmung wird es bei veranschlagten Einnahmen von rund 754 Milliarden Kronen und festgelegten Ausgaben von 869 Milliarden Kronen ein Defizit von knapp 115 Milliarden Kronen, ca. 3,8 Milliarden Euro aufweisen. Daher sah dessen zweite Lesung lediglich vor, darüber zu befinden, wie vor allem die Ausgaben auf die einzelnen Ressorts zu verteilen sind. Und hierbei legten sich mehrere Abgeordnete noch einmal so richtig ins Zeug und versuchten mit ihren vielen Änderungsvorschlägen und Zusatzanträgen für die Region, die sie mit dem jeweiligen Mandat ausgestattet hatte, noch rauszuholen, was rauszuholen ist. Eine falsche Mentalität, die der sozialdemokratische Abgeordnete und Vizechef des Haushaltsausschusses im Unterhaus, Michal Kraus, wie folgt kommentierte. Das sind dann diese Vorschläge, die die Herren Abgeordneten immer dann vorbringen, um zu zeigen, seht her, wie ich für diese Region gekämpft habe. Das ist so ein bestimmtes Kolorit bei uns. Ich weiß nicht, ob dies auch in anderen Ländern so ist, aber zum Niveau unseres Parlaments gehört es einfach dazu. Ich denke aber, dass diese Vorschläge keinen wesentlichen Einfluss auf die weitere Behandlung des Haushaltsentwurfs haben werden. In der Tat, denn auch Finanzminister Bohuslav Sobotka hat bereits angekündigt, bis zur dritten und abschließenden Lesung des Entwurfs am kommenden Mittwoch nur jene Vorschläge zu betrachten und zu unterstützen, die keine negative Auswirkung auf die staatliche Haushaltsreserve haben. Die Haushaltsdebatte für das Jahr 2004 ist also in vollem Gange. Das Geld ist knapp und will gut verteilt werden. Und wer die Bedürfnisse seines Ressorts nicht früh und transparent genug präsentiert, der hat das Nachsehen. So droht dem Schul- und Bildungsministerium eine Kürzung des Hochschuletats um 150 Millionen Kronen, weil das Ministerium, so der Vorwurf, nicht hinreichend dargelegt hat, wofür es diese Gelder aufwenden wird. Mehr dazu hören Sie nun von Katrin Sliva.
Die Hochschulen sind auch in Tschechien knapp bei Kasse. Schulministerin Petra Buschkova hatte deshalb eine Erhöhung des Etats um 5,4 Milliarden Kronen gefordert. Bewilligt worden sind lediglich 1,7 Milliarden. Diese Summe wollte der Haushaltsausschuss um weitere 430 Millionen kürzen. Inzwischen ist man bei 150 Millionen Kronen angelangt. Auf diese Weise soll ein zu laxer Umgang mit der Planung verhindert und das Schulministerium dazu gezwungen werden, gleichmäßig und effektiv aus den vorhandenen Töpfen zu schöpfen, hieß es von Seiten des Haushaltsausschusses. Akademiker protestieren gegen diese Entscheidung mit der Begründung, dass die tschechischen Hochschulen auf diese Weise nicht investieren können und hinter der Konkurrenz im europäischen Ausland zurückbleiben werden. Walter Bartoš, ODS-Schattenminister für Schule, Jugend und Sport, forderte deshalb,
aby v kapitole Ministerstva práce byla snížena položka aktivní politiky zaměstnanosti.
Die Kürzung des Etats des Ministeriums für Arbeit und Soziales im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik um 2 Milliarden. Diese Summe sollte dem Ministerium für Schule, Jugend und Sport für die Förderung von öffentlichen Hochschulen zur Verfügung gestellt werden.
Petra Buschkova hat diesen Vorschlag kategorisch abgelehnt. Die Begründung? Weil der Abgeordnete Bartoš selbstverständlich weiß, dass ich als Regierungsmitglied keinen Vorschlag annehmen darf, der zulasten eines anderen Ressorts geht. Der Haushalt wurde lange diskutiert und es war ein schwieriger Prozess. Im letzten Moment Mittel aus einem anderen Ressort zu fordern, kann kein Regierungsmitglied gutheißen. Und noch scheint auch nicht alles verloren zu sein.
Wenn das Schulministerium den Vorschlag unterbreitet, 150 Millionen aus dem Haushalt für die Entwicklung der Hochschulen aufzuwenden und in der Lage ist, diese Ausgaben genau zu spezifizieren, wird der Haushaltsausschuss diesem Ansinnen gerne folgen,
behauptet Miroslav Kalousek, Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Petra Buschkova hat bereits mitgeteilt, dass sie die 150 Millionen ansonsten mit Hilfe von Einsparungen an anderer Stelle innerhalb ihres Ressorts aufbringen werde.
Die Haushaltsdebatte wird also, wie Sie gehört haben, demnächst fortgesetzt. Was die Abgeordneten am Mittwoch bereits zu einem Schlusspunkt gebracht haben, war die langwierige Diskussion zum kontroversen Thema Rente der tschechischen Präsidenten. Tschechische Ex-Präsidenten können also von nun an mit einer fixen Geldsumme rechnen, in der auch die Finanzierung eines Büros einkalkuliert ist. Die von der Regierung unterbreitete und vom Abgeordnetenhaus verabschiedete Gesetzesvorlage muss jedoch noch vom Senat bestätigt und vom Staatspräsidenten unterzeichnet werden. Mehr dazu von Jitka Mladková.
100.000 Kronen pro Monat, das sind ca. 3.300 Euro, werden die tschechischen Ex-Präsidenten aufgrund des Abgeordnetenbeschlusses künftig beziehen. In dieser Summe ist die Monatsrente des ehemaligen Staatsoberhauptes in Höhe von 50.000 Kronen einkalkuliert. Das restliche Geld ist für das Gehalt seines persönlichen Assistenten und die Büromiete bestimmt. Darüber hinaus wird dem Ex-Präsidenten auch ein Dienstwagen zur Verfügung stehen. Ihren Vorschlag hat die Regierung dem Abgeordnetenhaus bereits zum zweiten Mal vorgelegt und auch diesmal ist sie damit auf zahlreiche Gegner gestoßen. Der Abgeordnete der oppositionellen Demokratischen Bürgerpartei ODS, Michal Doktor, setzte sich zum Beispiel dafür ein, dass die Präsidentenrente nicht als fixe Summe festgelegt, sondern vom Abgeordnetengehalt abgeleitet wird. Dem tschechischen Rundfunk erläuterte er, warum er gegen den Regierungsvorschlag stimmte. Ich glaube, dass es viel gerechter wäre, wenn dieses Geld von einem Gehalt abgeleitet würde, das sich im Laufe der Zeit verändert. So werden wir aber mit der Tatsache konfrontiert, dass das Thema Präsidentenrente in 5 oder 10 Jahren wieder auf der Tagesordnung steht und wieder erhöht werden wird. Gegen die Präsidentenrente stimmten auch die kommunistischen Abgeordneten und dies nicht nur wegen ihrer Höhe. Der KSČM-Vizevorsitzende des Abgeordnetenhauses, Wojtěch Filip, dazu.
Ja jsem přesvědčen o tom, že to zřízení jakéhosi
Ich bin davon überzeugt, dass die Errichtung eines Büros durch einen Ex-Präsidenten keine geeignete Lösung darstellt. Ich denke, es sollte lediglich eine spezielle Rente eingeführt werden. Jedenfalls eine wesentliche niedrigere als die in Höhe von 100.000 Kronen, meinen die Kommunisten. Denn sie verfechten ja die Idee, zumindest theoretisch, alle seien gleich und der Ex-Präsident sei nur ein normaler Bürger. Erster Nutznießer des neuen Gesetzes soll Ex-Präsident Václav Havel sein. Sein Assistent hat bereits am Mittwoch das Gesetz begrüßt, gleichzeitig aber auch gesagt, Havels weitere Aktivitäten seien nicht davon abhängig, wie viel Geld er vom Staat erhalte. Nun, bis jetzt, also seit Januar dieses Jahres, hat der Ex-Präsident so gut wie gar nichts bekommen. Sein Büro in der Worschilska Straße beziffert seine monatlichen Kosten mit allem Drum und Dran auf etwa 150.000 Kronen.
Soweit unser heutiges Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Und nun zu unserer heutigen Rubrik. Wie immer bei der jeweils letzten Ausgabe der Sendereihe Begegnungen im Monat beteiligten sich an der Gestaltung der folgenden Rubrik unsere Kollegen von der deutschsprachigen Redaktion von Radio Slowakei International. Das gemeinsame Thema der tschechoslowakischen Begegnungen lautet diesmal Opfer des Kommunismus. Die Sendung haben Martina Schneiberger und Dieter Koretzka für Sie vorbereitet.
Begegnungen.
Menschen wurden in der Tschechoslowakei nach den Schauprozessen von den Kommunisten hingerichtet. Zehntausende unschuldige Menschen wurden zu jahrelangen Freiheitsstrafen verurteilt. Einer der ersten politischen Häftlinge des kommunistischen Regimes war Stanislav Lekavý. Er war 18 Jahre alt, als er im September 1948 verhaftet wurde. Wie er selbst sagt, war das Regime damals offiziell noch sozusagen freiheitlich. Einer seiner Mitschüler brachte ihm alte Tageszeitungen, die aus der Zeit vor dem kommunistischen Putsch stammten, und diese scheinen für ihn verhängnisvoll gewesen zu sein. Erst nach einem Jahr im Gefängnis hat Stanislav Lekavý, wie er einräumt, begriffen, dass sich die Gerichte nicht nach Gesetzen richten, sondern dass sie diejenigen, die sie verurteilen wollen, auch verurteilen und dass das Recht dem Bedarf angepasst wird. Wie geht er mit diesem Unrecht, das er erleben musste, um? Stanislav Lekavý dazu. Die Tatsache, dass wir einige Menschen Unrecht getan haben, und zwar ein großes Unrecht, die trage ich nicht in meinem Herzen. Ich war in meinem ganzen Leben nie jemandem böse. Ich habe nie jemanden beneidet. In dieser Hinsicht war ich immer frei. Es war das Leben selbst, meine Erlebnisse, die mich befreiten, sagt Stanislav Lekavý. Er hält einen Augenblick in seinem Leben für ausschlaggebend.
7. Jänner 1949.
Es war der 7. Oktober 1949. Ich saß damals im Gefängnis in Pilsen, Bory, in der sogenannten Korrektion. Dort gab es nur Wände, kein Licht, man konnte 5 Schritte zu dem dunklen Fenster oder zurück zur Tür spazieren. Ich hatte damals eine Blutvergiftung und spürte, dass ich mich vom Leben allmählich verabschiede. In der Nacht kamen meine Schmerzen nach und ich hörte Gesang. Ich erkannte gleich die Melodie. Jemand von den Gefangenen sang das Lied »Blisch k tobie, Bože můj«, »Näher zu dir, mein Gott«, jedoch in englischer Sprache. Der Sänger verriet danach über sich, dass er ein Soldat war, der mit den Alliierten an der Invasion teilnahm. Er sang dieses Lied auch, um die anderen Gefangenen zu ermuntern, sagt Stanislav Lekavý. Auch wenn er aus einer mährischen katholischen Familie stammte, sagt er, dass er sich erst in diesem Moment des lebenden Glaubens bewusst geworden ist. Er bat damals den Gott, ihn zu retten. Stanislav Lekavý musste als politischer Gefangener einige Jahre lang in den Urangruben arbeiten. Danach war er bei den sogenannten PTB-Einheiten, den Technischen Hilfsbataillons, zur Zwangsarbeit eingesetzt. Nach seiner Freilassung arbeitete er als Hilfsarbeiter und Kraftfahrer. 1979 wurde er geheim zum Priester geweiht. Am 25. September 1998, genau 50 Jahre nach seiner Verhaftung, begann er als Seelsorger zu arbeiten. Seit 1999 ist Pater Lekavi Rektor der Wallfahrtskirche Maria Zugmantel bei Zlaté Hory in Mähren. Das Wort hat jetzt meine Kollegin aus Bratislava, Lídia Korecká.
Das ganze Leben lang habe ich mit dem Bösen, das konkret war kommunistische Regime, gekämpft. Jetzt bin ich in Ruhestand und beschäftige mich mit den Obdachlosen in Bratislava.
Sagt der ehemalige politische Häftling Anton Srholec. Der katholische Priester vom Orden der Salesianer Don Boscos war 10 Jahre lang wegen seinem Glauben inhaftiert und zur Zwangsarbeit im Uranbergwerk Jachimov verurteilt. Heute ist er Mitglied der Organisation der ehemaligen politischen Häftlinge, die nach einer Rechtfertigung verlangt. In der Slowakei, dem kleinen Land mit 5 Millionen Einwohnern, waren während der kommunistischen Herrschaft unter dem Vorwand, Feinde des Regimes zu sein, 130 Menschen hingerichtet, gequält und erschossen worden. Viele Opfer sind bis heute unbekannt, weil sie einfach verschwanden und nie gefunden wurden. Mehr als 70.000 Männer und Frauen waren in Gefängnissen. Heute fragt man sich natürlich, was mit denen passiert ist, die für den Schrecken und die Qualen der unschuldigen Menschen während der Totalität verantwortlich waren. Pater Anton Srholec klagt über die nun herrschenden politischen Zustände und die Passivität der Gesellschaft.
Es gibt viele Opfer und hinter jedem Opfer mussten konkrete Leute sein. Diese Leute haben überlebt, weil die Revolution im Jahre 89 war sehr sanft. Und diese Leute denken, es ist nichts passiert und diese Leute denken, es ist alles in Ordnung. Aber die Wirklichkeit ist, wir können nicht Hass allgemein gegen diese Leute verbreiten oder predigen. Aber Gerechtigkeit heißt, diese Leute sollten mindestens sich entschuldigen oder sagen, das war sehr traurig und wir distanzieren uns gegenüber diesen Schrecken, welche geübt waren in unserem Land. Leider, diese Leute haben großen Einfluss in der Gesellschaft und die kommunistische Partei wird immer stärker und die direkten Zeugen dieser Schrecken sind alt und sterben aus allmählich und die jungen Leute wollen von der Vergangenheit nichts hören. Die Leute, welche die Schrecken erlebt haben, sie haben keine Stimme in der Öffentlichkeit. Und die Leute, welche das getan haben und die Verantwortung für diese böse Taten tragen, sind bei der Macht und in den Medien und haben großen Einfluss auf die Medien. Und diese Leute sprechen sehr positiv über die Vergangenheit.
Es gibt zurzeit in der Slowakei keinen politischen Willen, die Opfer des Kommunismus zu entschädigen. Wie könnte es ihn auch geben, wenn die Kommunisten wieder im Parlament sitzen?
Entschädigt sollten sein die Deutschen, welche nach dem Krieg ungerecht ausgetrieben wurden, die Ungarn, die Juden, dann unsere slowakische Leute, die 70.000 Leute, welche in Gefängnissen waren und die Hingerichteten. Es ist wenig politischen Willen, die Entschädigung zu geben. Einerseits, wir leben in einer wirtschaftlich schwachen Gesellschaft. Nach dem Kommunismus gibt es wenig Geld. Entschädigen sollten die Kommunisten und sie sind im Parlament und bei der Macht.
Die ehemaligen politischen Häftlinge verlangen nicht nach Geld. Es geht ihnen vielmehr um die Moral, sagt Pater Anton Srholec.
Ich will nicht über Geld sprechen. Entschädigung sollte mehr moralisch sein. Wir distanzieren uns. Das sollten die Kommunisten sagen. Wir sind in Distanz gegenüber dem totalitären Regime. Die Entschädigung muss Moral sein, mehr als Geld. Geld ist nicht genug. Von Geld sollte man nicht so viel sprechen als über Gerechtigkeit. Das heißt, die Leute, welche heute noch leben und das verursacht haben, nicht mehr bei der Macht bleiben.
Und das war's auch schon wieder in unserem Programm, das wir heute für Sie gestaltet haben. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Im Namen des gesamten Redaktionskollektivs verabschiedet sich von Ihnen Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Mám rád tie chvíle, keď noc je mladá. Mám rád tie chvíle, keď to nehľadám. Dáš za oknom pohár vína, dnes sa u nás nezhasína. Mám rád tie chvíle, keď noc je mladá. Mám rád tie jabloní správnych ľudí. Mám rád, keď nezvoní ráno budí. Tak ležať na Florine, v tom sa vyznám, kto mi ide. Mám rád tie jabloní správnych ľudí.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22